Herzlich willkommen beim Buddha-Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Geschichten, meditative Texte und Anleitungen zur Meditation. Einfach und verständlich erklärt von Shaolin Rainer, einem ehemaligen buddhistischen Mönch, der heute die Lehren Buddhas nach seinen persönlichen Vorstellungen vermittelt. Viel Spaß und eine kleine Erleuchtung beim Podcast.
Buddha-Blog Podcast Folge 157. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen zum Buddha-Blog, deinem Podcast mit Werten und mit tiefergründigem Inhalt. Dem Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit, Meditation und Gesundheit. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Meine Bitte an dich ist wie immer, dass du auf deinem Podcast-Medium, zum Beispiel Apple oder Google, eine Bewertung für mich hinterlässt, damit mein Projekt dann Bekanntheit gewinnen kann. Dazu brauche ich deine aktive Mitarbeit. Wie ich schon erwähnt habe, vermittle ich mein Wissen als Coach und Berater. Auf deile-coaching.de findet ihr meine Webseite und mein Angebot. Danke und viel Spaß bei der heutigen Folge.
Zen machen. Das mystische Reich des Chan offenbart sich nur durch das Leiden. Manche denken, dass dies eine pessimistische oder perverse Sichtweise einer Praxis wie der Meditation ist, die von jedem durchgeführt werden kann. Doch durch das ruhige Sitzen mit den Techniken der Zen-Meditation kann es auf bemerkenswerte Weise dem Leben zugutekommen. Es wird dich jedoch allein nicht zu Chan führen. Chan ist nur notwendig, wenn man in einem extremen Zustand des Leidens ist. Zen wird oft als eine coole Sache betrachtet, die man machen kann. Man kann lernen, wie man für ein oder zwei Stunden mit gekreuzten Beinen sitzt und seine Atemzüge zählt. Wir neigen dazu, das Bild von Chan auf seine tatsächliche Essenz zu reduzieren, ohne wirklich zu verstehen, was diese Essenz ist. Es ist nicht unangenehm oder schlecht. Tatsächlich ist es völlig natürlich. Warum verlangt Chan, dass du leidest, um Zugang zu seiner Sphäre zu erlangen? Es fordert von dir, dein altes Selbst abzulegen, alles loszulassen, mit dem du dich identifiziert hast. Dein Image, dein Beruf, deine Freunde, deine Familie. Alles muss gehen. Die einzige Zeit, in der du bereit und fähig sein wirst, dies zu tun, ist, wenn du sehr leidest, dass es dir gleichgültig wird, an diesen Dingen festzuhalten. Du kannst deinen Willen nicht einfach befehlen, dies zu tun. Der Wille kann nur durch den Wunsch des Selbst befohlen werden, sich zu offenbaren. Wenn du stirbst, scheint das Selbst, das Buddha-Selbst, die wahre Natur, Gott, wie auch immer du es nennen möchtest, mit erstaunlicher Klarheit durch. Dann betrittst du die Sphäre von Chan. Dort transformieren wir uns von unserem Ego und unseren Leidenschaften und Wünschen, um von der Klarheit des Seins, dem Dharma, geleitet zu werden. Einige fragen, ob ich denke, dass jeder leiden sollte, wenn ich darüber spreche, dass Leiden notwendig ist, um Chan zu praktizieren. Ich wünsche mir, dass niemand leiden muss. Leiden ist jedoch allgegenwärtig. Wenn wir nicht leiden, könnte es daran liegen, dass wir unsere Augen verschließen, unsere Ohren taub machen und unseren Geist ausschalten. Wir leiden innerlich, aber wir entscheiden uns, nicht hinzuschauen. In unserer Psyche haben wir alle dunkle Elemente. Solche Erfahrungen entstehen in der Kindheit auf natürliche Weise. Wir machen sie, wenn wir uns mit der dunklen Seite anderer Menschen auseinandersetzen. Sei es durch unsere Eltern, Schullehrer oder Freunde und Verwandte. Wenn wir jung sind, kann unser sich entwickelndes Gehirn die verschiedenen Formen von dunkler Emotion, die von anderen auf uns projiziert werden, nicht verarbeiten. Diese emotionalen Elemente prägen unsere Vorstellung davon, wer wir sind. unsere persönliche Identität. Wenn wir uns entscheiden, in unsere Psyche zu schauen, werden wir leiden. Wenn wir die unterdrückten Ängste und Unsicherheiten aufdecken, die dort lauern. Aber diese Praxis müssen wir wollen. Niemand kann uns durch irgendeine Methode auf diesen Weg zwingen. Während ausgedehnter Sitzungen mit täglichen Chan-Meditationen von 8 bis 10 Stunden oder manchmal sogar mehr, erleben einige Teilnehmende psychische Herausforderungen. Viele Menschen haben diese Erfahrung gemacht, insbesondere solche, die längere Aufenthalte in psychiatrischen Einrichtungen durchlebt haben und darüber berichten können. In vielen Chan-Gruppen wird oft betont, dass alle Teilnehmende für längere Zeiträume meditieren sollten, um ihre Chancen auf Erleuchtung zu verbessern. Die Idee dahinter ist, dass jeder, der an einem mehrtägigen Meditationstree teilnimmt, psychologisch und emotional darauf vorbereitet ist. Wenn Menschen jedoch ohne angemessene Bereitschaft oder Vorbereitung in diese intensive Praxis gedrängt werden, kann es zu erheblichen Schwierigkeiten kommen. Chan ist keine Aktivität, die wir ausführen, weil es cool ist oder weil uns jemand dazu drängt, an einer Sitzung teilzunehmen. Es ist vielmehr etwas, das wir praktizieren, wenn wir uns in einer verzweifelten Situation befinden, leiden und bereit sind, alles aufzugeben. Du bist noch nicht bereit für Zen, solange du diesen Punkt noch nicht erreicht hast. Ich befürworte nachdrücklich, dass Menschen die Grundlagen des Chan-Trainings erlernen, unabhängig von den Umständen. Es ermöglicht uns zu wissen, dass es für uns verfügbar ist, wenn wir es jemals benötigen könnten. Das Erlernen von Chan bereitet uns auf eine Zukunft vor, in der es uns von Nutzen sein könnte. Ähnlich wie das Erlernen von Mathematik in der Schule für den Fall, dass wir es irgendwann im Leben anwenden müssen. Im Fall der Fälle erkennen wir schnell, dass dies eine Bereicherung ist, darüber Bescheid zu wissen. Der Weg zum Ziel führt über das Leiden zur Erleuchtung. Buddha sagte in diesem Zusammenhang einmal: Bewusstsein ist alles. Hauptursache des Leidens. Bindungen sind laut allen buddhistischen Richtungen die Hauptursache für Leiden. Hierbei handelt es sich nicht um die Art von Leiden, die man erträgt, wenn man krank ist oder aus Versehen die Autotür auf die Hand fallen lässt, sondern um die Art von Leiden, die mit dem Bewusstsein eines fühlenden Wesens einhergeht. Der Buddhismus zeigt Wege auf, wie man diesem Leiden entkommen kann. Und es gibt zahlreiche Methoden dafür. Eine der direktesten und wirksamsten Methoden ist die Negation. Psychologisch betrachtet entsteht bei jeder Interaktion mit etwas eine bestimmte Art von Beziehung zwischen dir und diesem Objekt. Eine Art Anhaftung. Die Praxis der Negation ermöglicht es dir, im Laufe der Zeit die Welt um dich herum zu erleben, ohne an diesen Erfahrungen gebunden zu sein. Du kannst dich von diesen Erfahrungen lösen und frei sein. Wenn du einen Baum siehst, verliert das Gesehene seine baumhafte Eigenschaft und Individualität. Dadurch kannst du seine Essenz direkt wahrnehmen. Diese Essenz wird als Essential Nature bezeichnet oder von Buddhisten als Buddha-Natur. Die uralte Praxis zielt darauf ab, alles zu verleugnen, was nicht vom Selbst kommt. In indischen Begriffen ist dies als Atman bekannt und in buddhistischer Terminologie als Essential Self, Dharma oder absolute Realität. Wir versuchen durch kontinuierliche und fortschreitende Bemühungen, das Ego von unseren sensorischen Wahrnehmungen zu distanzieren. Das Ego wünscht sich Bindungen. Diese Bindungen sind es, die das Ego überhaupt erst entstehen lassen. Bevor du mit der Praxis der Negation beginnst, ist es entscheidend, dass du mit vollem Herzen, Verstand und Willen versuchst, aus dem Zustand des Leidens im Samsara zu entkommen. Diese Praxis wird nicht funktionieren, wenn sie leicht genommen wird oder wenn ein anderes Ziel als die Erlösung angestrebt wird. Bei dieser Praxis beobachten wir jede Bewegung des Geistes. Worauf der Geist auch immer gerichtet ist, erkennen und erinnern wir uns daran, nicht das. Wenn wir zum Beispiel eine Lampe betrachten, beobachten wir die Verbindung unseres Geistes damit und verneinen sie. Nicht das. Wenn wir über etwas nachdenken, das wir gestern getan haben und das uns auf eine bestimmte Weise fühlen lässt, erkennen wir den Geist, der uns zu diesem Gedanken führt, und leugnen ihn. Nicht das. Während wir zu unserem Auto gehen, beobachten wir die Bewegung unserer Füße, den Atem, die Arme und verneinen alles mit nicht das. Letztendlich wird diese Übung zur Gewohnheit. Du musst dich nicht mehr daran erinnern, die Aufmerksamkeitsziele des Geistes zu verneinen. Es geschieht einfach automatisch. Wenn alle Bindungen gelöst wurden, bereitet sich der Geist auf eine erleuchtende Erfahrung vor. Du erlebst dein wahres Selbst, deine Buddha-Natur, den Atman. Der Weg ist, du weißt schon, das Ziel. Buddha sagte in diesem Zusammenhang einmal: Befreie dich von allen Anhaftungen. Das Erreichen der Befreiung liegt im Loslassen.
Dumm gelaufen. Schon wieder hörst du das hässliche Geräusch des Weckers. Du schaust auf die Uhr, draußen ist es immer noch dunkel. Die Augen wollen nicht aufgehen, der Kopf brummt und du hast schlechte Laune. Widerwillig kommst du aus dem Bett, Schmerzen sind am ganzen Körper zu spüren. Habe ich überhaupt geschlafen? Warum habe ich gestern Abend so viel getrunken? Musste das sein? Ich habe auch viel zu fett gegessen und geraucht habe ich auch noch ein paar Zigaretten. Warum mache ich das nur immer wieder? Du quälst dich mühevoll ins Bad, putzt die Zähne und schaust dein Gesicht im Spiegel an. Was du siehst, erschreckt dich. Völlig zerknautschte Haut, hängende Augenlider, ein Ansatz von Doppelkinn. Ja, du siehst müde aus und du bekommst Falten. Mit den dunklen Augenringen siehst du wirklich furchterregend aus. Zähne putzen, in die Dusche und anziehen. Aber oh Schreck, die Hose passt nicht. Du bist noch keine 40 und hast 15 Kilo Übergewicht. Oh Schreck, was nur tun? Darüber nachdenken, dafür ist jetzt keine Zeit. Du musst noch viel erledigen. Die Kinder wecken, ihnen Frühstück machen, sie zur Schule fahren. Bei der Zubereitung des Frühstücks kommt es wieder, das schlechte Gewissen. Besonders gesund ist es nicht, was du hier zubereitest, aber was sollst du machen, du hast ja keine Zeit. Klar, du wolltest die Kinder gesund ernähren, aber wie, wann und überhaupt, das ist auch teuer. Und darüber nachdenken macht dich nur traurig und unglücklich, also besser weiter wie bisher. Überhaupt, die ganze Familie ist übergewichtig, deine Tochter hat 5 Kilo Übergewicht, dein Sohn hat auch schon 2 Kilo zu viel auf den Rippen und über deine Frau wollen wir jetzt gar nicht reden. Abgesehen davon, alle sind krank, haben Bluthochdruck, Asthma, Gicht, Rheuma oder andere Beschwerden, keiner ist wirklich gesund in deiner Familie. Woran könnte das nur liegen? Klar, du wartest schon lange darauf, dass etwas besser wird, aber es wird nichts besser, von allein kommt eben nichts. Und der Halbgott in Weiß, den du immer wieder um Rat in Gesundheitsfragen bittest, der sagt dir, dass das auf keinen Fall etwas zu tun hat mit deinen Essgewohnheiten oder mit dem Lebensstil deiner Familie. Nein, auf keinen Fall. Dann noch schnell die Brote richten für die Kinder in der Schule. Kohlenhydrate ohne Ende, in einem ausgelaugten Brot, darauf noch schnell die Nuss-Nougat-Creme, die alle so lieben, etwas Besseres fällt dir gerade nicht ein. Dann packst du den Kindern in ihre Tüte noch eine Capri-Sonne mit schön viel Zucker ein, denn etwas Saft ist ja so gesund. Währenddessen du das alles machst, telefonierst du bereits mit deiner Arbeit, checkst Mails und Nachrichten und überhaupt. Du musst ja wissen, was auf dieser Welt so passiert. Dann alles in die Spülmaschine stopfen, ein kurzer Kuss an der Türe, die Familie geht ihrer Wege. Wenn du so drüber nachdenkst, so geht es deiner ganzen Familie. Deinen Eltern, den Eltern deiner Frau, überhaupt, egal wo du hinguckst, überall siehst du übergewichtige Menschen, die an Dauerkrankheiten leiden. Dein Vater hat Arthritis, deine Mutter hat einen Schlaganfall, die medizinische Behandlung ist teuer und langwierig. Das muss an den Genen liegen, an der Ernährung oder am Lebensstil auf gar keinen Fall. Wenn du so die Geschichte hörst, trifft die auf dich zu oder auf jemanden, den du kennst? Wir Deutschen sind gesundheitlich in einem furchtbaren Zustand. Fast 70% sind übergewichtig, 30% fettleibig, 50% chronisch krank. Unser Gesundheitswesen verlängert zwar das Leben, aber keinesfalls die Lebensqualität. Fleischberge kämpfen sich durch die Städte, fast ein jeder hat etwas zu essen auf der Hand. Kaum laufen kann man, aber essen geht schon noch. Demenz, Alzheimer, Osteoporose, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Bluthochdruck, Diabetes, Krebs. Jeder hat was mit dem Herz. An was könnte das nur liegen? Eine ganze Generation von fetten Leuten wächst heran, die fast nur noch Fertignahrung oder Imbissessen kennen, bereits jugendlich von Übergewicht betroffen sind und die deutliche Krankheiten haben, die vor zwei Generationen fast undenkbar in dieser Altersklasse waren. Wer dann von einer Krankheit hart betroffen wird, dessen Leben wandelt sich total. In vielen Fällen ist eine Umkehr auch nicht mehr möglich. Die Gesundheit versagt, das Leben ist auf einmal aus den Fugen. Hier hilft nur, den Tatsachen auch wirklich ins Auge zu blicken, sich nichts vorzumachen, sich nicht vor der Realität zu flüchten. Die Zukunft wird immer düsterer, die Krankheitsverläufe werden immer schwieriger. Wo soll das nur hinführen? Klar, es gibt tolle Medikamente, die Versorgung ist heutzutage exzellent, aber wer will schon dauerhaft Medikamente nehmen oder jede Woche im Krankenhaus sein? Ich nicht. Hier hilft nur, den Tatsachen auch wirklich ins Auge zu blicken. Die meisten Krankheiten und Probleme haben wir selber zu verantworten. Wir selbst haben so viel gegessen, dass wir fast geplatzt sind und wir haben uns die Krankheiten angefressen. Daraus entstehen meist noch weitere Probleme, Folgeerkrankungen, die wieder mit Tabletten und Medizin behandelt werden müssen. Wer weiß schon, wie die Folgewirkungen und die Verträglichkeiten dieser Medizin untereinander ist? Wahrscheinlich niemand. Dazu kommt, dass hier die ganze Familie zu leiden anfängt. Derartige Vorgänge gehen nicht spurlos an der Gemeinschaft vorüber. Wer ständig in Sorge ist, der hat ein schweres Leben. Buddha sagte dazu einmal, wer viele Menschen liebt, hat viele Sorgen. Wer nur einen liebt, hat nur eine Sorge. Aber trotzdem, wer will schon gern in Sorge sein? Klar, sagte Buddha, das Leben ist Leiden. Aber das Leiden wenigstens zu minimieren, ist der Weltsicht eines Buddhisten. Sicherlich entscheidet jeder Mensch für sich selbst, ob er gesund oder krank sein möchte. Weil er eben etwas dafür tut, gesund zu sein. Oder ob es ihn vielleicht auch einfach nicht interessiert. Es ist eine Entscheidung. Man kann mit dem Rauchen anfangen und mit dem Rauchen eben wieder aufhören. Ganz wie man will. Ich für meinen Teil, ich bin bereit, wirklich alles zu versuchen und zu probieren, um gesund durchs Leben zu kommen. In dieser Inkarnation auf das Vehikel aufzupassen, das mich durch dieses Leben bringt, eben meinen Körper. Wer wirklich unter seinen Lebensumständen leidet, der findet in diesen Worten einen Hoffnungsstrahl und wird gesund werden von innen und von außen. Die moderne Medizin schickt Arzneimittel, invasive Therapien, chirurgische Eingriffe und andere Dinge in den Kampf gegen Krankheiten. Außerhalb der sogenannten Wissenschaft ist alles nur Zauberei oder vielleicht Magie, Blödsinn oder Einbildung. Die Pharmakonzerne verdienen gut an diesem System, die Hospitäler noch mehr. Wir zahlen den ganzen Spaß über unsere Krankenkassen und kriegen noch nicht einmal mit, wie viel so etwas kostet. Klar, wenn ich mir den Fuß breche, dann gehe ich auch zum Arzt und lasse den richten. Aber ansonsten frage ich für meinen Teil zuerst einmal eine alternative Möglichkeit an. Ganz vorne möchte ich hier die traditionelle chinesische Medizin erwähnen, aber auch die europäische Medizin unter Hildegard von Bingen hat ganz herausragende Lösungsansätze entwickelt, die wenigstens begleitend zur Schulmedizin versucht werden können. Ganz am Anfang allen Bemühens steht aber die Gesundheit des Darms. Wer übergewichtig oder gar fettleibig ist, der hat meist einen ganz katastrophalen Darm. Hier empfehle ich grundsätzlich, mit einer FX-Meyer-Kur anzufangen, um erst einmal den Darm zu gesunden, dabei etwas abzunehmen und so die Gesundheit wieder in normale Bahnen zu bringen, wenigstens hier einen Anfang zu machen. Ich kann jedem nur empfehlen, eine sogenannte Meyer-Kur zu Hause durchzuführen, etwa über 2 Wochen, und so den Darm erst einmal zu entleeren, um ihn dann anschließend mit guten Bakterien neu zu besiedeln. Über das Darmbiom habe ich schon in den letzten Folgen mehrfach gesprochen, auf die Wichtigkeit der Darmgesundheit kann ich nur nochmals hinweisen. Den Darm könnten wir vergleichen mit dem Regenwald des Amazonas. In uns leben unglaublich viele Tiere und Pflanzen. In uns leben mehr Bakterien, wie wir Körperzellen haben. Klar könnte man sagen, das sind Parasiten. Aber viele dieser Tiere brauchen wir. Wir sind eine Symbiose mit ihnen eingegangen. Sie arbeiten für uns. Wir sind aufeinander angewiesen. Wer etwa seinen Garten pflegt, dort das Unkraut jätet, neue Bäume pflanzt, der könnte diese Zeit auch dafür verwenden, sich um das Feuchtbiotop in sich selbst zu kümmern. Dabei steht am Anfang das Verstehen. Wie funktionieren die Dinge in mir? Wie hängen die Sachen zusammen? Was ist Ursache und Wirkung? Welche Bakterien sind gut für mich? Welche sind schlecht? Wer sich solche Gedanken macht, wird immer weniger zu Fertigprodukten greifen, immer häufiger kochen und die lieben kleinen Helferlein in sich selbst füttern, hegen und pflegen. Wer sich bewusst macht, dass die Hälfte des Haufens, der jeden Morgen aus sich selbst herauskommt, eben aus diesen Bakterien besteht, der wird die Wichtigkeit dieser Bakterien für unser Leben verstehen. Jeden Tag nehme ich Joghurt, Kefir, Ayran, Sauerkraut, Kimchi oder fermentierte Miso-Suppe zu mir. Wirklich jeden Tag. Bewusst und gezielt füttere ich die guten Bakterien in mir und ich versuche, die schlechten Bakterien in mir auszurotten. Wenn dir das Bild, das ich am Anfang dieser Episode entworfen habe, von dem Menschen, der aufsteht und sich schlecht fühlt, sich schlecht ernährt und mit einem schlechten Gefühl zur Arbeit geht, wenn dir dieses Bild in irgendwelcher Form bekannt vorkommt, dann ist es an dir, eben jetzt Veränderungen vorzunehmen. Gib dir das Versprechen, jetzt endlich anzufangen, dich und deine Familie gesund zu ernähren, dich über die Sachen zu informieren, die in dir vorgehen und dich eben nicht nur auf den Gott in Weiß zu verlassen, der dir dann am Ende des Tages eine neue Tablette verschreibt. Bereite deinen Kindern und deiner Familie ein gesundes Mahl zu. Du willst doch deiner Familie Gutes tun. Du möchtest doch, dass deine Kinder nicht krank werden und nicht früh sterben müssen, sondern dass sie etwas vom Leben haben. Du bist verantwortlich. Du kannst nicht einfach nur diese Verantwortung auf den Gott in Weiß schieben. Nein, du selbst bist der Mensch, der für die Gesundheit deiner Familie und deiner eigenen Gesundheit zuständig ist. Wer einmal auf diese Reise geht, der wird auch tiefer ins Thema einsteigen, sich für seine Gesundheit interessieren, anfangen, gute Bücher zu lesen, tolle Podcasts zu hören oder irgendwelche Videos und Filme über das Thema anzuschauen. Jedenfalls wird er nicht mehr Fertignahrung konsumieren und Tabletten in sich stopfen. Deine ganz persönliche Reise von Krankheit zu Gesundheit bestimmst du selbst. Es ist deine Entscheidung. Ebenso wie du Rauchen anfangen konntest, konntest du auch wieder aufhören. Du kannst auch wieder gesund werden. wenn du denn möchtest und wenn du bereit bist, dafür etwas zu tun. Dabei gilt wie immer, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte dazu einmal, ohne Gesundheit ist das Leben kein Leben. Es ist nur ein Zustand der Langeweile und des Leidens, ein Bild des Todes.
Kleider machen Leute. Die Robe macht noch keinen Mönch. Eines Tages hielt sich der Buddha im Land der Agana auf. Er war in einer Stadt namens Asapura. Dann drehte er sich zu den Mönchen und sagte, wenn dich jemand fragt, was du bist, würdest du wahrscheinlich antworten, Mönch. Aber wenn du wirklich ein Mönch sein willst, dann solltest du dich auch so verhalten und üben, wie es für einen Mönch passend ist. Ein Mönch übt nicht angemessen, solange er habgierig ist, das Übelwollen und den Zorn nicht überwunden und falsche Ansichten hat. Der Auszug in die Hauslosigkeit eines solchen Mönchs ist vergleichbar mit einem scharfen Schwert, das mit einer Robe umhüllt ist. Ich behaupte nicht, dass der Mönchstatus allein durch das Tragen der Robe oder durch Nacktheit entsteht. Auch das bloße Umherlaufen mit verfilztem Haar reicht nicht aus. Wie übt ein Mönch angemessen? Wenn ein Mönch diese negativen Geisteszustände überwunden hat, übt er auf eine Weise, die für einen Mönchen angemessen ist. Ein Mönch übt angemessen, indem er Habgier, Zorn und falsche Ansichten überwindet. Er erkennt, dass er von ihnen geläutert und befreit ist. Wenn er dies erkennt, steigt Freude in ihm auf. Diese Freude steigert sich zur Begeisterung. Wenn die Begeisterung heranreift, wird der Körper und der Geist ruhig und still. Wenn diese Stille eintritt, empfindet er Glück. Wenn er glücklich ist, sammelt sich sein Geist. So verweilt er gesammelten Geistes und empfindet Metta, liebende Güte, die er in alle Richtungen zu allen Wesen ausstrahlt, ohne jeden Anflug von Feindseligkeit. Er verweilt gesammelten Geistes und empfindet Gleichmut. Diesen strahlt er in alle Richtungen zu allen Wesen aus. Er ist unerschöpflich, unermesslich und erhaben, ohne jeden Anflug von Feindseligkeit. Stell dir vor, ein Mann ist total erschöpft vom Wandern, durstig und ausgetrocknet. Jetzt kommt er an einen See mit klarem, angenehm kühlem Wasser. Der See ist richtig sauber und hat eine einladende Uferböschung. Welch eine Wohltat! Ein Mensch, der obdachlos geworden ist, nachdem er den Dhamma und der Disziplin des Tathagata begegnet ist, wird es als Wohltat empfinden, wenn er Metta, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut entwickelt hat und dadurch Frieden gefunden hat. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, besser alleine zu gehen, als mit dem Falschen zu wandeln. Besser allein zu wandeln, als mit dem Ungewissen. Und wer immer auf diesem Pfad wandelt, wird den Frieden des Geistes erfahren. So schwer zu erfassen, so fein, jenseits der Konzepte von Freude und Schmerz. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddha-Blog hörst. Auch heute möchte ich auf die Shaolin-Schule in Stuttgart hinweisen, die von Xiang Lu geführt wird. Nähere Info findest du unter www.shaolinzentrum.de. Jeden Sonntag um 10 Uhr, egal bei welchem Wetter, unterrichtet Rainer Meditation, Qigong und Yoga im Park der Villa Berg in Stuttgart. Seit einiger Zeit überträgt er das Angebot auch bei WhatsApp. Wer Interesse hat, der sendet uns kurz eine E-Mail. Dann kommt ein Einladungslink für die WhatsApp-Gruppe zurück. Die Teilnahme ist kostenlos. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse als Dank eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts, damit auch andere Menschen dieses Projekt leicht finden können. Das kannst du recht schnell machen und es kann einen großen Mehrwert auf diejenigen haben, die dieses Angebot noch nicht kennen. Tausend Dank und eine schöne Woche. Omitofu.